SWR 1, der Sonntagmorgen mit Nela Fichtner.
Schrebergärten galten lange Zeit als spießig, doch das negative Image bröckelt. In Großstädten sind in den letzten Jahren immer mehr Leute auf den Geschmack gekommen. Sogar diejenigen, die sich früher über Schrebergärten lustig gemacht haben. Und mit der Pandemie ist die Nachfrage noch weiter gestiegen. Gerade jetzt wissen die Mitglieder von Kleingartenanlagen ihre Gärtchen besonders zu schätzen, hat Sarah Bischorner erfahren.
Die Gartenkolonie Hobuch bei Reutlingen ist sehr gepflegt. Ein breiter Kiesweg geht quer durch die Anlage. Kleine, sauber geschnittene Hecken säumen die einzelnen Grundstücke. Viele Tulpen und andere schön angelegte Blumen blühen in kräftigen Farben. Außer Vogelgezwitscher hört man hier nichts. Ein kleines Paradies, das viele zurzeit gerne hätten. Caroline May, Vorstand der Gartenfreunde Hobuch, kann sich vor Anfragen nicht retten.
Telefonisch wie E-Mail. Egal. Die Anfrage ist so gestiegen seit dem letzten Jahr. Es ist einfach unglaublich. Vorher waren 2, 3 Gärten frei, keiner wollte. Und jetzt überrennen sie mich.
Mai kann nicht viel Hoffnung machen. Alle 55 Parzellen sind belegt und die Warteliste ist lang.
Ich muss jeden enttäuschen und ja, es wird auch keiner den Garten hergeben.
Mai selber hat auch ein sonniges Grundstück mit Gemüsebeet, Obstbäumen, Terrasse und einer Hütte.
Wir haben Strom, wir haben eine Kaffeemaschine, wir haben einen Ofen. Es ist alles da, alles, was man zum Leben braucht.
Auch Rentner Egon Giesler freut sich über sein zweites Zuhause. Der 83-Jährige hat seinen Garten schon seit über 10 Jahren. In Corona-Zeiten weiß er ihn noch mehr zu schätzen.
Man kann ja durch die Corona-Gesetzgebung nicht alles machen in der Öffentlichkeit. Und somit ist der Garten ein Rückzugsgebiet für uns Rentner.
Und für Familien. Das weiß auch Valentin Keller, der ein paar Parzellen weiter im Garten seines Sohnes arbeitet.
Der kommt auch oft her, der macht Homeoffice. So am Samstag, Sonntag kommen sie auch her.
Caroline May kommt fast jeden Tag nach der Arbeit her und tankt auf. Das hat sie schon immer so gemacht. Aber in der Pandemie, zu Zeiten von Ausgangssperren und Kontaktbeschränkungen, hat der Garten noch einen größeren Stellenwert.
Wissen Sie, wenn man hier rauskommt, du bist ein ganz anderer Mensch. Und ja, das ist befreiend hier. Das ist einfach nur zum Genießen.
Wir alle haben das Recht, ungehindert unsere Meinung zu sagen. Das garantiert das Grundgesetz, im Gegensatz zu manchen anderen Ländern, wo Regierungen kritische Stimmen mundtot machen. Daran erinnert die Woche der Meinungsfreiheit, die morgen beginnt. Doch manche bezweifeln, dass die Meinungsäußerungen auch in Deutschland wirklich frei sind. Johannes Baumert hat Leute in Koblenz gefragt, wie sie das einschätzen.
Doch, ich glaube ja. Also ich sag's auf jeden Fall.
Ja, definitiv. Das steht ja nicht umsonst im Grundgesetz drin, ne? Und das finde ich auch wichtig. Die Frage ist halt, wie nimmt man das auf? Aber jeder sollte seine Meinung sagen, definitiv.
Haben Sie das Gefühl, man darf in Deutschland das sagen, was man sagen möchte?
Je nachdem, was für Aussagen getroffen werden, zieht man da auch schon mal zurück. Man denkt sich dann, ich sag's lieber nicht. Also totale Meinungsfreiheit, glaube ich, haben wir hier nicht. Gerade jetzt in der Corona-Zeit.
Bei uns geht's noch. Hier in Deutschland geht's noch, aber sonst in der Welt ist es schlimm. Doch.
Sicher kannst du sagen, was du willst. Ob es dann was bringt, ist eine andere Sache.
Ja, ich sag manchmal das, was ich gern sagen will und habe mein Fettnäpfchen schön dabei.
Aber haben Sie das Gefühl, dass es auch in Deutschland so möglich ist, das zu sagen, was man sagen möchte? Oder gibt es da irgendwie so eine Barriere?
Ich sag das an sich so, wie ich das denke. Man muss halt nur aufpassen, wie man sich ausdrückt.
Ja.
Weil dass man keinen persönlich angreift oder angegriffen wird. Das sage ich mir.
Ich habe schon den Eindruck, dass wir in unserem Land hier noch freie Meinungsäußerung haben und das auch tun dürfen.
Die Anstöße, 3 vor 8 oder SWR1 Begegnungen, diese und andere Verkündigungsbeiträge hören Sie jede Woche in unserem Programm. Verantwortet werden sie nicht von unserer Fachredaktion, die alle anderen Themen in SWR1 Sonntagmorgen zusammenstellt, sondern von den Rundfunkbeauftragten der Kirchen. Eine neue Frau bringt die württembergische Landeskirche morgen an den Start. Pfarrerin Barbara Wurz, die bislang eine Gemeinde auf der Schwäbischen Alb geleitet hat. Magdalena Knöller stellt sie uns vor.
Komm, Pepper, komm auf.
Ich als Person bin Barbara Wurz und ich bin als Person Pfarrerin. Meine Lebensthemen sind auch die Themen der Menschen.
Komm,
Mein Hund Pepper zum Beispiel, der wird ganz bestimmt vorkommen, weil wenn ich mit dem spazieren gehe, da kommen mir so viele Gedanken. Und wenn ich ihn auch beobachte und einfach sehe, wie er das Leben so anpackt, sowas kann man super natürlich dann auch verwenden.
Barbara Wurz, die 50-Jährige mit Brille und Kurzhaarschnitt, wirkt freundlich, besonnen und redselig. Nicht nur mit ihrem Hund. Sie selbst sagt von sich, sie sei eine Chaotin.
Bei mir äußert sich das halt darin, dass ich viele Dinge erstmal auf den Stapel lege und der wird dann immer größer und dann muss ich ihn halt doch irgendwann mal sortieren und da tue ich mich wirklich schwer.
Stimmt, in ihrem Arbeitszimmer und auf dem Schreibtisch stapeln sich Bücher, Briefe und Notizzettel. Nur wer näher an ihr Bücherregal geht, erkennt, hier lebt und arbeitet eine Theologin.
Wenn ich mir überlege, wo habe ich am meisten gelernt? In den Vorlesungen, aber sehr wichtig war eben auch die Küche im Evangelischen Stift nachts um 12 und der Biergarten mit meinen Kollegen. Ich glaube, an diesen Orten habe ich so viel gelernt wie sonst nirgends.
Auch wenn sie ihre Heimat Münsingen auf der Schwäbischen Alb vermissen wird, freut sie sich auf die neue Aufgabe in Stuttgart.
Weil ich das schon immer spannend fand, Menschen zu erreichen, die vielleicht Interesse haben an Kirche und was sie sagen möchte. Und so kann ich sie erreichen, ganz unvermittelt.
Ihre Kirchengemeinde in Dottingen-Riedheim wird sie vermissen. Sie sei eine besonders einfühlsame Seelsorgerin, habe immer die richtigen Worte gefunden, erzählen Jonathan Primus und Petra Lutz.
Frau Wurz kann super toll frei predigen und ich werde sie wirklich sehr schmerzlich vermissen.
Klar, jetzt ist es natürlich ein Stück weit schon ein Verlust für die kleine Gemeinde. Aber ich sehe es eher als einen Gewinn für eine dann große Gemeinde.
Klar ist, so prophezeien es auch ihre Gemeindemitglieder von der Alb, die neue Rundfunkpfarrerin wird anecken mit ihren Beiträgen. Und sie wird von Nord bis Süd verstanden werden. Denn Schwäbisch schwätzt sie nicht, auch wenn sie von da kommt.
Ich kann es nicht sprechen, aber ich verstehe es. Ist ja auch schon was.
Zweimal verschoben, jetzt ist es endlich soweit. Die Landesgartenschau in Überlingen hat am Freitag ihre Tore geöffnet. Bis Mitte Oktober ist sie geöffnet. Die Kirchen haben sich zusammengetan und bieten ein gemeinsames Programm an, und zwar auf dem Wasser. Thomas Wagner hat sich das angesehen und angehört.
Glockengeläut vor der Mittagsandacht. Nein, keine Kirchenglocken. Sondern?
Vermutlich eine Schiffsglocke. Wir sind in Überlingen auf der Landesgartenschau. Und ja, auf dem Kirchenschiff.
Die Landesgartenschau startet und damit starten auch wir mit den Kirchen auf der Landesgartenschau.
Und zwar auf schwimmendem Untergrund, auf der Bodensee-Autofähre Konstanz, erbaut Ende der 20er Jahre, die in einem kleinen Hafen liegt, direkt angrenzend an das Gartenschaugelände. Nach dem Bummel an den vielen Blumenbeeten vorbei, auf dem Oberdeck im Freien, die Augen schließen, eine Auszeit nehmen. Zeit für Besinnung.
Also ich finde es sehr wichtig, dass die Kirche natürlich auf diesen Landesgartenschauen präsent ist, weil es ist eine Möglichkeit, ganz viele Menschen zu erreichen.
Und auch Personengruppen, die nicht im Gottesdienst wiederzufinden sind.
Werner und Inga Hilgard aus Löchgau im Kreis Ludwigsburg sitzen im Freien auf dem Oberdeck der alten Fähre zusammen mit gut einem Dutzend weiterer Gäste. Das Kirchenschiff ist ein wichtiger Teil der Überlinger Landesgartenschau, sagt die evangelische Pfarrerin Bettina Komos.
Wir sind nicht die Macher der Blumen und der Gärten, sondern es blüht und wir sind darin ein Teil und sind unter diesem blühenden Dach als Geschöpfe Gottes unterwegs.
Im Wechsel werden die Andachten von der evangelischen und der katholischen sowie von Freikirchen gestaltet, mehrmals am Tag. Sonntags gibt es auf dem Kirchenschiff ökumenische Gottesdienste. Ein Schiff wird zur Kirche, zum Kirchenschiff, gleich neben den riesigen Blumenbeeten und Grünanlagen. 20 Minuten Besinnung, Nachdenklichkeit. Die Besucherinnen und Besucher verlassen die Fähre ein Stück weit in sich gekehrt, nachdenklich, entspannt.
Es ist schein. Schönes, gutes Gefühl, so dass man jetzt einfach sagen kann, für den ganzen Tag ist man glücklich.
Für mich war das jetzt ein bisschen Muse, Einkehr, ein bisschen Ruhe und ja, bin gestärkt mit neuer Kraft.
Die einen freuen sich auf ihre Einsegnung, die anderen auf ein großes Fest mit Geschenken. Beide Gruppen wurden im letzten Jahr enttäuscht. Konfirmationen wie auch Kommunionsfeiern wurden in der Regel verschoben. Das holen viele Gemeinden jetzt nach, trotz dritter Corona-Welle. Doch inzwischen gibt es mehr Erfahrungen mit der Umsetzung von Hygieneregeln und neuen Gottesdienstformaten. In Leimen, nahe Heidelberg zum Beispiel, feiert die evangelische Gemeinde mit sogenannten Stationen-Gottesdiensten Konfirmation. Philipp Behrens war für uns dabei.
Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Mit diesen Worten aus Psalm 118 heiße ich dich, liebe Marie.
Marie Hoffmann beginnt den Gottesdienst im Hof des Kirchenkindergartens. Begleitet wird sie nur von ihrer kleinen Schwester, Mama, Papa und den Großeltern. Der Gottesdienst wird in 5 Stationen aufgeteilt, die Marie und ihre Familie nacheinander besuchen. An der ersten Station begrüßt sie ein Gemeindemitglied. An den weiteren erinnern sich andere Gemeindemitglieder und die beiden Pfarrerinnen gemeinsam mit der 15-Jährigen an besonders persönliche Momente der Konfirmationszeit. Marie gefällt diese Form sogar besser als die herkömmliche.
Es ist so auch viel schöner, finde ich. Natürlich fehlen die anderen Konfirmanden, aber es ist, finde ich, auch viel familiärer. Und man hat auch mehr Zeit. Also ich finde es sehr schön, ja.
22 weitere Jugendliche werden zusammen mit Marie konfirmiert. Pfarrerin Lena Hupers hat sich zusammen mit ihrer Kollegin in Leimen lange überlegt, wie sie den Gottesdienst gestalten können. So, dass er sicher ist und möglichst persönlich.
Wir haben immer 2 Sonntage, wo die Kirche wirklich mit 350 Menschen voll ist. Und das geht natürlich momentan in der Situation nicht. Und da mussten wir das natürlich auch irgendwie auffangen, damit es etwas Besonderes bleibt für die Konfirmanden. Und dadurch, dass die Familien wirklich kommen und sich persönlich fürbitten, überlegen konnten im Vorhinein und auch die Gebete sprechen in einem intimen, engen Raum, öffnen sich die Familien noch mal viel mehr, als wenn so viele Menschen da sind. Und nun, liebe Marie, komm nach vorne und lass dich segnen. Du kannst dich einmal hier hinknien und deine Segenspaten kommen mit nach vorne. Sie können ihre Hände auf die Schulter oder auf den Kopf legen.
Der Taufpate ist vor einigen Jahren gestorben. Deswegen legen jetzt die Eltern und die kleine Schwester ihre Hände für die Segnung auf Maries Kopf.
Das war sehr emotional. Also besonders die Hände halt dann beim Segen ihr über den Kopf zu halten. Und, ich könnte schon wieder heulen. Ja, da kommen einem schon die Tränen.
In einer Woche wird die nächste Jugendgruppe in Leimen konfirmiert. Auch wieder in einem Stationengottesdienst.
Durch die Stadt bummeln, Straßenmusikern lauschen, ein Eis schlecken. Einfach herrlich. Unangenehm kann das werden, wenn man angebettelt wird. Vor allem, wenn die Hilfesuchenden fordernd auftreten und einen nicht in Ruhe lassen. In vielen Städten erregt das die Gemüter. Basel hatte zunächst ein generelles Bettelverbot verhängt, das dann wieder gekippt wurde. Weil in der Folge umso mehr Bettlerinnen und Bettler kamen, fordert die SVP, die Schweizerische Volkspartei, jetzt nochmal ein Verbot. Katharina Seeburger berichtet.
Mehrmals wurde ich auf meinem Weg durch Basel um Geld gebeten. Von Frauen, die am Boden sitzen, von Männern, die neben mir hergelaufen sind. Es war mir unangenehm, ständig offensiv um Geld angebettelt zu werden. Weil es vielen Leuten in Basel ähnlich geht, sollte auf Bestreben der SVP wieder ein generelles Bettelverbot eingeführt werden. Aber Betteln verbieten, weil Menschen sich davon gestört fühlen, geht das? Markus Schäfer, Professor für Staats- und Verwaltungsrecht von der Uni Basel, sagt, nein. Das habe der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte klargestellt.
Also das Urteil sagt zuerst einmal, dass Betteln im Rahmen der Europäischen Menschenrechtskonvention geschützt ist. Im Rahmen der Bundesverfassung ist dieses Recht ebenfalls geschützt. Das heißt, Betteln ist eine grundrechtlich geschützte Tätigkeit.
Betteln gilt als Teil der persönlichen Freiheit eines jeden. Wie alle grundrechtlich geschützten Tätigkeiten könne aber auch das Betteln eingeschränkt werden.
Etwa zum Schutz der öffentlichen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung, um sicherzustellen beispielsweise, dass der Personenfluss beim Bahnhof nicht gestört wird.
Armut aus dem Stadtbild verbannen zu wollen, reicht dann nicht aus, so Markus Schäfer. Das wolle man laut Joel Thüring von der Basler SVP auch nicht. Aber
ich glaube, man muss schon feststellen, dass es auch ein Menschenrecht gibt, nicht permanent gestört zu werden. Und hier hat aus meiner Sicht das Gerichtsurteil diesen Teil zu wenig aufgegriffen.
Wie könnte also eine Regelung zum Betteln in Basel aussehen? In Freiburg und Lörrach zum Beispiel ist das stille Betteln erlaubt, das aufdringliche und bandenmäßige Betteln aber verboten. Weil ein generelles Verbot durch das Gerichtsurteil unwahrscheinlich ist, will Joel Thüring strenge Regeln.
Ich glaube, es ist sicher wichtig, dass man sagt, man verbietet das aufdringliche Betteln, man verbietet es vor Läden, man verbietet es in gewissen Zonen. Zum Beispiel auch dann in der Innenstadt oder generell in der Stadt, in den Außenbereichen vor Restaurants. Man schaut, dass sie nicht mehr im öffentlichen Raum schlafen.
Bereiche definieren, in denen nicht gebettelt werden darf, wäre laut Markus Schäfer mit dem Urteil in Straßburg möglich. Aber nur auf Verbote zu setzen, wäre für Markus Schäfer falsch. Wenn Menschen zum Beispiel in den Brunnen ihre Kleidung waschen, könnte man ihnen andere Waschmöglichkeiten anbieten.
Man darf nicht eine Lebensform kriminalisieren. Das ist das, was beispielsweise in den USA mit Armut häufig passiert, dass arme Leute kaum eine Möglichkeit haben, nicht illegal ihr Leben zu führen. Und darauf wird man auch hier achten müssen.
Mina Gampel ist viel rumgekommen. Sie hat in Weißrussland, Polen und Israel gewohnt und dann in Deutschland ihre Heimat gefunden. Seit gut 50 Jahren lebt und arbeitet die jüdische Künstlerin in Stuttgart. In ihren Bildern lässt Mina Gampel eine untergegangene Welt wieder aufleben, die ihrer Kindheit im osteuropäischen Judentum. Anja von Zizewski und Margalit Berger haben die Künstlerin besucht.
Mina Gampel, kurze blonde Haare und wache blaue Augen, strahlt Energie und Tatkraft aus. Die Malerin lebt und arbeitet in der Vera-Straße im Stuttgarter Osten, in Laufweite zum Schlossgarten und zur Staatsgalerie.
Seit 1967 bin ich in Stuttgart, in den wunderbaren Württemberg und die schönste Stadt der Welt, finde ich.
Minas geräumige Künstlerwohnung ist voller Bilder. Die 80-Jährige malt mit kräftigen Farben und mit einem genauen Blick für Details.
Das ist mein Flur. Da sind sehr viele Bilder. Jüdische Motive, abstrahierende Menschen, Blumen und alles, was mich bewegt. Ich male lebensgerne jüdische Motive und zu jüdischen Motiven gehört auch meine Familie dazu.
Minas Familie stammt aus dem Städtel Pinsk im heutigen Weißrussland. In dem Städtchen lebten vor dem Krieg vor allem Jüdinnen und Juden. 1940 wurde sie dort als jüngstes von 8 Kindern geboren. Die Familie war bitterarm.
Mein Vater war Schuster, mal Obstbesitzer, Fischer war er auch. Habe ich mal gefragt, meine Schwester, wie viele Zimmer hatten wir in Pinsk? Hat sie herzlich gelacht. Zimmer? Wir hatten ein Zimmer und da waren wir alle drin.
Als die Deutschen in Pinsk einmarschierten, konnte sich die Familie im letzten Moment über den Fluss retten. Mina Gampel hat die dramatische Flucht in einem Bild festgehalten, das in ihrem Atelier auf einer Staffelei steht.
Das ist Pinsk und das ist das Wasser mit dem Schiff, wo wir alle auf dem Schiff sind. Und wir fliehen auf das Land. Wir haben nicht viel mitgenommen, aber das Lehrbuch, die Tora, ist vorhanden.
Die jüdische Religion ist Mina sehr wichtig. In der kleinen Stuttgarter Gemeinde fühlt sie sich geborgen. Die Künstlerin war lange im jüdischen Sportverein Maccabi aktiv, engagiert sich in der Sozialarbeit. Die Stuttgarter Synagoge ist wie ein zweites Zuhause für Mina. Die Atmosphäre beim Gebet dort zeigt sie auf einem ihrer Lieblingsbilder. Darauf sieht man Mina gleich zweimal. Einmal als kleines Mädchen mit ihrem Vater, der die Tora-Rolle hält, und einmal als Erwachsene, die mit ihrer Mutter von der Frauenempore herunterschaut.
Ich habe zwei Welten vereinbart. Meine Gefühle, meine Wünsche und die Synagoge in Stuttgart. Und die Leute, die ich kenne, das ist der Herr Berger, das ist mein Vater und ich, das ist Herr Trebnik von Ulm und der Puschkin, der jetzt Rabbiner, ist bei uns. Und ich stehe hier und zeige die Hände. So sieht es aus in der Synagoge. Oben bin ich schon als Frau mit meiner Mutter und ich gucke darunter.
Das Bild aus der Stuttgarter Synagoge ist auch auf der Website von Mina Gampel zu sehen. Was die Stuttgarter Künstlerin über jüdische Traditionen denkt, können Sie heute in SWR 2 Glauben hören. Jiddisch, eine alte Sprache in der Gegenwart, heißt die Sendung von Margalit Berger und Anja von Zizewski in SWR 2 heute um 11:45. Heute ist Ostern, und zwar für die orthodoxen Kirchen in zahlreichen Ländern, darunter auch in Belarus, wo Machthaber Lukaschenko jegliche Kritik unterdrückt. Nach seiner manipulierten Wiederwahl vor einem Dreivierteljahr reißen die Massenproteste nicht ab. Dr. Alena Alschanskaya von der Universität Mainz beobachtet die Entwicklung zum einen als Historikerin, zum anderen als Belarusin, die dort Familie hat. Frau Alschanskaya, wie feiern denn Ihre Verwandten in dieser angespannten Stimmung Ostern?
So, tatsächlich, also es ist sehr schwierig in diesem Jahr, sich auf Ostern zu freuen. Die Stimmung in der Bevölkerung ist sehr betrübt, weil jeden Tag werden die Menschen wegen politischer Einstellungen verhaftet. Manche werden strafrechtlich verfolgt und die müssen dann dauerhaft in Gefängnissen bleiben. Die Gefangenen werden unter unmenschlichen Bedingungen gehalten. Die Verhafteten werden tatsächlich gefoltert. Die werden dann in ganz kleinen Räumen gehalten. Die haben keine frische Luft, keine Matratzen auf Betten. Die werden nicht behandelt, obwohl viele stecken sich Corona-Infektion an. Und die Stimmung ist natürlich in der Bevölkerung sehr betrübt, weil die Rechtslosigkeit und die Polizeiwillkür im Lande herrscht.
Das kann man gut nachvollziehen. Ist denn zu erwarten, dass die Priester in ihrer Osterpredigt heute Stellung beziehen zu diesen unhaltbaren Zuständen? Oder wie verhält sich denn die orthodoxe Kirche insgesamt zu dem Konflikt?
Es ist leider nicht zu erwarten, dass die orthodoxe Priester irgendwelche Stellung dazu nehmen würden. Die orthodoxe Kirche hat schon seit Jahren mit dem Lukaschenkos-Staat sehr gute Beziehungen aufgebaut. Sie erhielt schon seit Jahrzehnten eine Reihe von Privilegien und im Gegenzug sicherte die Kirche ihre Loyalität dem Staat zu. Die orthodoxe Kirche hat nach den Gewaltsausbrüchen im Sommer die Polizeigewalt nur im allgemeinen Worten verurteilt, aber ohne die Gewalttäter zu nennen. Und sie hat sogar die Protestierenden für diese Gewaltausbrüche verantwortlich gemacht.
Ich könnte mir vorstellen, dass das für viele Kirchenmitglieder sehr ärgerlich ist. Treten denn die Menschen nun reihenweise aus oder haben sie noch Hoffnung, dass da ein Umdenken geschieht?
Einige orthodoxe Priester und viele orthodoxe Laien sind natürlich verzweifelt von dieser Position der Leitung der Kirche. Nur ein Bischof hat sich gegen die Gewalt und unterstützend für die Protestierenden geäußert. Manche Priester beobachten schon jetzt, dass orthodoxe Gläubige nicht mehr die orthodoxe Kirche besuchen wollen, weil die christliche Botschaft dem Verhalten der Bischöfe einfach nicht entspricht. Die Kirche hat sich in dieser Situation als eine verängstigte und unselbstständige Institution erwiesen. Ich glaube, die orthodoxe Kirche verliert gerade diese einmalige Chance, als gesellschaftsrelevante Kraft aufzutreten. Und es wird sich dann zeigen, ob das neue Belarus diese Institution noch braucht oder von unten eine neue Kirche ohne Staatsprivilegien, aber mit festen Werten und Prinzipien sich entwickelt.
Jetzt hat ja die evangelische Kirche in Deutschland kürzlich zur Hilfe für politische Gefangene in Belarus aufgerufen und die Briefaktion 100 Mal Solidarität unterstützt. Was nützt denn so eine Aktion den Menschen in Belarus?
Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man diese Unterstützung von allen Ecken bekommt. Also man braucht diese Solidarität, weil viele fühlen sich tatsächlich wie Geiseln, also weil die nichts machen können. Und wenn man diese Unterstützung von außen bekommt, das ist ja natürlich sehr wichtig. Ich glaube, das schwächt auch das Lukaschenkos-Regime.
In manchen Städten gibt es gerade keinerlei Präsenzgottesdienste. Anderswo finden sie nur mit wenigen Leuten oder im Freien statt. Das hängt von der örtlichen Corona-Lage ab und davon, wie die Religionsgemeinschaften damit umgehen. Denn die Bundesnotbremse und entsprechende Länderverordnungen überlassen ihnen die Entscheidung im Rahmen der allgemeinen Hygieneauflagen. Die griechisch-orthodoxe Gemeinde in Reutlingen hat sich für Präsenzgottesdienste entschieden. Wie die unter Corona-Regeln und nach der Tradition der Ostkirchen aussehen, hat Leonore Kratz beobachtet.
Mit ihren weißen Säulen ist die griechisch-orthodoxe Kirche ein Hingucker im Gewerbegebiet. Im Innenraum sorgen goldene Kronleuchter und die bunten Heiligen an den Wänden für eine heimelige Atmosphäre. Es riecht nach Weihrauch. Die Gläubigen sitzen im Abstand von 1,5 Metern. Die restlichen Plätze sind mit rot-weißem Klebeband abgesperrt.
Das Osterfest ist für uns Orthodoxen das wichtigste Fest. Wir leben das wirklich sehr intensiv.
Und die Kinder, also meine Tochter begleitet mich schon lange und die findet das immer so schön. Die ganze Karwoche mit der Auferstehung, das ist für sie das Highlight des Jahres. Gänsehauterlebnis, sag ich mal.
Wir haben letztes Jahr ja keine Karwoche haben können und es war ganz schlimm für uns.
Damit das Osterfest nicht nochmal ausfällt, fallen muss, hat die Gemeinde Vorkehrungen getroffen. Rund 40 ehrenamtliche Helfer kümmern sich um die Abstände, Desinfizieren und Lüften. Es gibt 4 Ausgänge, um Gedränge zu vermeiden. Und mehr Gottesdienste als sonst, sagt Pfarrer Dimitrios Katsanos.
Wir werden über 20 verschiedene Gottesdienstangebote machen und es wird unter einem Pfarrer gehalten.
Normalerweise verbringen orthodoxe Christen in der Karwoche viel Zeit in der Kirche. Die Kreuzigung und Auferstehung von Jesus werden symbolisch nachgestellt, erzählt Gemeindemitglied Maria Pancic.
Nicht zu Corona-Zeiten, aber davor haben wir viel zusammen geschmückt hier, das Grab von Jesu, dann sind wir hier rumgelaufen mit dem Grab. Der Jesus wird dann vom Kreuz genommen, Freitagmorgen, das ist auch sehr schön, diese Messe. Und dann kommt ein Tuch. Dieses Tuch läuft dann um die Menschen und dann schmeißt man auf diesem Tuch praktisch auf dem Leibnamen von Jesu die Rosenblätter.
In diesem Jahr finden die Rituale gar nicht oder in kleinerer Form statt. Aber ein Brauch ist auch in der Pandemie möglich, das Eierditschen. Maria Pancics Tochter Maria erklärt, wie es funktioniert.
Da klopft man mit dem anderen Ei auf das andere Ei und dann...
Geht eins kaputt?
Ja, dann geht es kaputt.
Und wer hat gewonnen?
Das Ei, das nicht kaputt.
Der Gewinner bekommt beide Eier. Eier sind genau wie Hefezöpfe fester Bestandteil auf den Familienfeiern am Ostersonntag. Die dürfen zwar diesmal auch nur im kleinen Kreis stattfinden, aber in der Gemeinde überwiegt die Freude, dass überhaupt gefeiert werden darf, sagt Pfarrer Katsanos.
Wir können nicht alle umarmen, sondern dass wir können miteinander unsere Liebe teilen.
Jetzt und immer da und in alle Ewigkeit.
Meinungsfreiheit wird in Deutschland großgeschrieben. Sie ist als Grundrecht in der Verfassung verankert. Auf den ersten Blick wäre die morgen beginnende Woche der Meinungsfreiheit bei uns also gar nicht nötig. Doch Umfragen zeigen, dass auch hierzulande einige Leute den Eindruck haben, sie können sich nicht mehr frei äußern.
Jeder sollte seine Meinung sagen, definitiv.
Je nachdem, was für Aussagen getroffen werden, zieht man da auch schon mal zurück. Man denkt sich dann, ich sag's lieber nicht. Also totale Meinungsfreiheit, glaube ich, haben wir hier nicht.
Der Jurist und Buchautor Volker Kitz hat sich intensiv mit dem Thema beschäftigt. Herr Kitz, wie kommt es denn, dass die Meinungsfreiheit bei uns zwar juristisch garantiert ist, aber trotzdem viele Leute an ihr zweifeln?
Also die Meinungsfreiheit als Grundrecht in unserem Grundgesetz, die richtet sich in erster Linie gegen den Staat. Die besagt zunächst mal, der Staat wirft niemanden wegen einer bestimmten Meinung ins Gefängnis. Er richtet niemanden hin, er peitscht niemanden aus, öffentlich, wie das in manchem anderen Land passiert. Wenn jetzt trotzdem manche Leute den Eindruck haben, sie können ihre Meinung nicht frei sagen, dann liegt das am gesellschaftlichen Klima, vermute ich. Da ist es natürlich so, dass das inzwischen sehr aufgeheizt ist. Also das Grundkonzept der Meinungsfreiheit ist ja, jemand sagt was und andere dürfen ihm widersprechen, auch heftig widersprechen, also Rede und Gegenrede. Und ich habe den Eindruck, manche, die wollen nicht nur widersprechen, sondern greifen dann die Person an. Und da gibt es schon einige, die, so scheint es mir zumindest, ruhen dann auch nicht eher, bis diese Person ihren Arbeitsplatz verloren hat, ihre soziale Stellung. Und das geht natürlich weit über den Widerspruch hinaus.
Woran, meinen Sie denn, liegt es, dass so eine Stimmung aufgekommen ist? Ist das anonyme Internet daran schuld oder wie ist das zu erklären?
Es kann mit dem Internet zu tun haben. Also es wird ja oft gesagt, im Internet bilden sich Blasen. Man umgibt sich mit vielen Leuten, die eine ähnliche Meinung haben. Das ist aber nur ein Teil der Wahrheit. Das Internet trägt auch dazu bei, dass wir auf Leute stoßen, mit denen wir sonst ohne Internet überhaupt nie zu tun gehabt hätten. Durch das Internet stoßen wir weltweit auf Leute, die plötzlich Dinge ganz anders sehen als wir. Und das überrascht viele. Und ich glaube, uns ist, oder großen Teilen, ist so ein bisschen das Gespür dafür abhanden gekommen, dass es völlig normal ist, dass andere Leute die Dinge anders sehen und dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Dass das keine persönliche Beleidigung ist und dass es auf der Welt immer Platz für zwei und auch mehr Meinungen gibt und dass man auch auseinandergehen kann und jeder behält seine Meinung. Man muss sich nicht immer gegenseitig überzeugen.
Das heißt, eine andere Meinung wahrzunehmen, führt jetzt zu mehr Emotionen, zu mehr Ärger oder Verbohrtheit?
Naja, also es liegt natürlich im menschlichen Naturell, dass man gerne Recht hat. Das ist nun mal so. Wir diskutieren gerne und wir haben gerne Recht und behalten auch gerne Recht. Und deswegen ist es wichtig, sich öfter mal in Erinnerung zu rufen, das Wesen der Meinung ist ja, dass es keine richtige und keine falsche gibt. Das unterscheidet die Meinung von der Tatsache. Also eine Tatsache ist was, was überprüfbar ist und da gibt es wirklich richtig oder falsch. Bei einer Meinung, da kann ich Stunden und Jahre und Jahrhunderte lang diskutieren und es wird am Ende nicht richtig oder falsch zu belegen sein. Und deshalb ist es da wichtig, sich immer mal wieder in Erinnerung zu rufen, dass das auch so bleiben wird und dass die Meinungen unterschiedlich bleiben. Und es nicht als persönlichen Angriff und persönliche Beleidigung zu empfinden, wenn jemand was anders sieht als ich.
Zum morgigen Tag der Pressefreiheit lohnt der Blick auf eine Weltkarte, und zwar die von Reporter ohne Grenzen. Deutschland war darauf viele Jahre Weißmark hier, das heißt Note gut. Auf der jüngsten Karte sind wir allerdings gelb eingezeichnet. Das heißt, die freie Berichterstattung wird nur noch als zufriedenstellend bewertet. Und zwar, weil bei Anti-Corona-Demonstrationen Journalistinnen und Journalisten immer wieder angegriffen wurden. Frage an den Juristen und Buchautor Volker Kitz: Wie kommt es denn, dass mit den Demonstrierenden ausgerechnet diejenigen, die sich zu wenig gehört fühlen, die Presse- und Meinungsfreiheit einschränken?
Ja, der Grund für diese neue Beurteilung ist ja großenteils tätliche Angriffe auf Journalisten. Und das passiert hin und wieder eben bei Protestveranstaltungen, vor allem wohl, wenn die Protestierenden eben schon davon ausgehen, dass nicht nur zustimmend über sie berichtet wird, sondern auch kritisch. Und dann wehren sie sich da vorher schon dagegen. Nur gehört es natürlich zu einem freien Land dazu, auch die Presse kritisieren zu dürfen. Das ist ein elementarer Baustein. Aber es gehört natürlich nicht zu Kritik, dann Journalisten tatsächlich persönlich anzugreifen, gar körperlich anzugreifen. Das hat mit Widerspruch und Kritik in einem freien Land nichts mehr zu tun.
Mit der Pandemie und den dazugehörigen Einschränkungen sind ja viele Debatten hitziger geworden. Wie, würden Sie sagen, können wir wieder zu einer sachlicheren Diskussion zurückfinden?
Erstmal, wenn wir wieder dahin zurückfinden, dass wir nicht so unglaublich überrascht sind, wenn wir erfahren, jemand sieht etwas anders als ich und vielleicht auch ganz anders. Dass wir nicht denken, das wäre ein Ausnahmezustand, den es irgendwie zu korrigieren gilt, sondern dass wir das wieder als den Normalzustand anerkennen und akzeptieren. Also ich höre oft, es wird davon geredet, die Gesellschaft ist gespalten und das hört sich dann immer ganz schlimm an. In Wahrheit ist es einfach nur so, wie es ganz normal ist in einem freien Land. Es gibt unterschiedliche Meinungen. Also wenn wir sowas wieder als normal empfinden und das auch mal stehen lassen können. Ich habe so eine ganz gute Regel, an der ich mich versuche zu orientieren, die lautet: Es gibt niemanden auf der Welt, der immer mit allem Recht hat. Und es gibt niemanden auf der Welt, der immer mit allem Unrecht hat. Wenn wir uns das so ein bisschen verinnerlichen, ich glaube, dann kann man auch mal gut sagen, okay, da hat derjenige vielleicht auch mal Recht und ich Unrecht und da ist es vielleicht umgekehrt und damit kann man dann vielleicht ganz gut leben.
Früher haben die Leute ja eher geredet, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Heute wird ja auf eine diskriminierungsfreie Sprache geachtet. Doch daran sehen ja viele gar keinen Fortschritt, sondern eher eine übertriebene Political Correctness, die sie als Maulkorb empfinden. Sind denn die neuen Sprachregelungen zu streng oder braucht es nur mehr Zeit, um sich dran zu gewöhnen?
Also die Form, wie was gesagt wird, die ist natürlich auch immer Teil, ne? Und das ist auch ein Teil des Umgangs miteinander. Und die neuen Sprachregelungen ist jetzt sehr allgemein. Also natürlich gab es schon immer Umgangsformen und die entwickeln sich auch weiter. Was mir ein bisschen Sorge bereitet, ist, dass inzwischen sehr viel diskutiert wird über die Form: Durfte XY das sagen und durfte XY diese Worte wählen? Und darüber kann man natürlich immer diskutieren, aber mir macht ein bisschen Sorge, dass ganz oft das eigentliche gesellschaftliche Thema, über das geredet werden sollte, dabei untergeht. Es wird dann nur noch über Personen und Worte und Formulierungen gesprochen und das zugrunde liegende Thema, das scheint mir manchmal, das ist gar nicht mehr so interessant.
Fällt Ihnen da aktuelles Beispiel ein?
Naja, also das aktuelle Beispiel ist natürlich jetzt hier diese Äußerungen der Schauspielerinnen und Schauspieler.
Vielleicht nochmal für diejenigen, die diese Videos nicht gesehen haben. Das sind zahlreiche Videos, in denen Schauspielerinnen und Schauspieler mit Ironie die Corona-Maßnahmen sozusagen beklatschen, also dadurch indirekt kritisieren.
Ich denke, es gibt wenige Leute, die bestreiten, dass natürlich die Corona-Politik der vergangenen 12, 14 Monate auch Kritikpunkte aufweist. Jetzt Jetzt geht es aber hier sehr um die Form, die da gewählt wurde mit den Videos. Und natürlich kann man an der Form auch einiges kritisieren, das ist ja keine Frage. Aber das überlagert dann die eigentliche Frage, die unten drunter liegt, eben, was kann man denn auch kritisch sehen und was kann man daraus lernen und vielleicht auch für die Zukunft anders machen.
7 Quadratmeter Wohnfläche pro Person, Küche und sanitäre Anlagen werden gemeinschaftlich genutzt. Wenn das Virus es schafft, in eine Flüchtlingsunterkunft reinzukommen, dann kann es sich ziemlich schnell ausbreiten. Ähnlich wie in Seniorenheimen. Doch während dort regelmäßig getestet wird, ist das in Flüchtlingsunterkünften nicht unbedingt der Fall. Die räumliche Enge wurde immerhin in der Impfverordnung berücksichtigt. Sie ordnet Geflüchtete in Sammelunterkünften der 2. Prioritätsgruppe zu. Das Problem ist allerdings, dass viele von ihnen Vorbehalte gegen die Impfung haben. Utko Basalka ja berichtet.
In Stuttgart verzeichneten zuletzt rund 12 Flüchtlingsunterkünfte Covid-Infektionen. Da kommt die Impfaktion an diesem Wochenende gerade richtig. Mobile Impfteams werden in Stuttgart zahlreiche Flüchtlingsunterkünfte anfahren. Katja Demele von der Evangelischen Gesellschaft Stuttgart.
Ich freue mich sehr, dass wir als Unterkunft endlich an der Reihe sind und dass die Geflüchteten jetzt geimpft werden. Und ich bin natürlich auch ein bisschen nervös, ob das alles gut klappt. Also eine Mischung aus Freude und nervöser Erwartung, wie denn das Impfen abläuft.
Dass die Impfzentren in Baden-Württemberg mobile Teams in Gemeinschaftsunterkünfte schicken, ist eine wichtige Maßnahme. Ein Problem ist dabei allerdings die niedrige Impfbereitschaft unter Geflüchteten. Der Flüchtlingsrat Baden-Württemberg hat vor einigen Tagen eine Umfrage unter den Landkreisen gestartet. In den ersten Rückmeldungen schätzen die Landkreise die Impfbereitschaft auf nur 20-50%. Die Diskussion um den Impfstoff von AstraZeneca hat viele Flüchtlinge verunsichert. Einige sind der irrigen Annahme, eine Impfung im Ramadan könne das Fasten unterbrechen. Außerdem gibt es Falschinformationen bis hin zu Verschwörungstheorien, sagt der Leiter des Migrationsbüros der Malteser in Rheinland-Pfalz, Berus Asadi.
Es gibt welche, die sagen, wir wollen uns nicht impfen lassen, einfach. Es gibt Leute, die als Jugendliche sagen, wenn wir uns impfen lassen, dann können wir kein Kind bekommen. Es gibt Leute, die sagen, das ist ein Chip, das in unseren Körper kommt. Solchen falschen Gedanken ist da, solchen Verschwörungstheorien.
Zu den kursierenden Falschinformationen gehört auch die Befürchtung, dass Geflüchtete nach einer Impfung leichter in ein Flugzeug gesetzt und abgeschoben werden könnten. Berus Asadi und sein Team setzen auf Aufklärung. Allerdings haben in Rheinland-Pfalz die Impfungen in den Aufnahmeeinrichtungen für Asylsuchende noch nicht begonnen. Als Gründe nennt die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion die geänderte Impfempfehlung für das Vakzin von AstraZeneca und den vorübergehenden Lieferstopp Mitte April für den Impfstoff von Johnson & Johnson. In der Stuttgarter Flüchtlingsunterkunft, für die Katja Demele zuständig ist, haben sich 1/3 der Impfberechtigten für eine Impfung entschieden. Verschwörungstheorien zu den Impfungen hat Demele von den Flüchtlingen nicht gehört. Sie ist auch sehr zufrieden mit den mehrsprachigen Informationsmaterialien des Sozial- und des Gesundheitsamts. Demele setzt wie Asadi auf Überzeugungsarbeit und Einzelgespräche.
Ein paar haben sich dann doch noch umstimmen lassen, haben dann teilweise auch gefragt, ob ich mich impfen lasse. Und ich habe gesagt, ich bin schon geimpft. Und das war natürlich für manche dann auch nochmal beruhigend zu hören und hat nochmal umgestimmt. Aber für viele ist es einfach die große Unsicherheit, die sie noch zurückhält. Und ich denke, mit der Zeit wird der eine oder andere sich vielleicht auch noch impfen lassen, wenn einfach noch mehr Erfahrungswerte vorliegen.
Die Corona-Pandemie hat bestehende Ungleichheiten verstärkt. Die meisten Frauen sind belasteter als vorher, Kinder aus ärmeren Familien haben noch weniger Bildungschancen und wer wenig verdient, ist höheren Infektionsrisiken ausgesetzt. Deshalb haben in den letzten Tagen immer mehr Politiker und Medizinerinnen gefordert, mobile Impfteams in soziale Brennpunktviertel zu schicken. Eine von vielen Möglichkeiten, um die Ungerechtigkeiten einzudämmen, findet meine Kollegin Esther Saub.
Es gehört zur Definition einer Pandemie, dass sie die ganze Welt bedroht. Aber nach einem Jahr ist mir klar geworden, dieses Virus bedroht zwar uns alle, aber nicht in gleichem Maße. Corona trifft ausgerechnet die am härtesten, denen es auch sonst schlecht geht. Diese Pandemie ist extrem ungerecht verteilt. Und zwar nicht nur zwischen Neuseeland und Indien, auch zwischen unserer Wohnlage in Stuttgart und, sagen wir, Mannheim-Neckarstadt. Nach Daten des Robert-Koch-Instituts ist in sozial benachteiligten Regionen das Risiko, an Corona zu sterben, 50-70% höher als in nicht benachteiligten Gegenden. 50-70%. Diese Zahlen musste ich zweimal lesen, um sie zu verdauen. Warum ist das so? Ich habe viele mögliche Gründe gefunden. Enge Wohnverhältnisse, Vorerkrankungen, Jobs, die man nicht von zu Hause machen kann, tägliche Fahrten mit Bus und Bahn, zu wenig Wissen über Vorsichtsmaßnahmen, Schwierigkeiten beim Vereinbaren von Tests oder Impfungen. Wer sich um mehrere Kinder kümmern muss oder irgendwo draußen einem schlecht bezahlten Job nachgeht, tut sich schwerer damit, einen Impftermin auszumachen, als jemand wie ich, die zu Hause am Computer arbeitet. Das ist in meinen Augen ungerecht. Gerecht dagegen finde ich den Vorschlag, mobile Impfteams in sozial benachteiligte Stadtviertel zu schicken. Moment mal, fragen Sie jetzt vielleicht, warum kriegen die Impfung vors Haus geliefert, während ich mich anstellen muss? Weil die sich vielleicht schon oft genug anstellen? Bei der Tafel zum Beispiel, weil sie mit dem Kurzarbeitergeld am Monatsende nicht mehr auskommen? In Zeiten wie diesen finde ich es angemessen, diejenigen, die so oft im Nachteil sind, auch einmal bevorzugt zu behandeln.
Ein Kommentar von Esther Saub war das zum Vorschlag, mobile Impfteams in benachteiligte Stadtviertel zu schicken. Die Welt rückt immer weiter zusammen. Wenn uns nicht gerade Corona davon abhält, reisen wir mehr als früher. Die digitale Vernetzung wird immer größer und unsere Gesellschaft insgesamt vielfältiger. Damit gehen auch mehr Leute eine Beziehung mit jemandem ein, der oder die aus einer anderen Kultur stammt. Die Zahl binationaler Paare in Deutschland hat sich in den letzten 20 Jahren verdoppelt. Unsere Reporterin Sophie Rebmann, die selbst aus einer solchen Ehe stammt, hat mit einem brasilianisch-deutschen Paar gesprochen und mit beiden ausgelotet, welche Reize und welche Schwierigkeiten das bedeutet.
Die Liebesgeschichte von Renata Gomide aus Brasilien und Jochen Hank aus Schwaben beginnt mit einem Missverständnis. Sie beginnt in Brasilien, haben sie mir erzählt, in einer Bar. Jochen traf dort auf Renata. Sie hatten Blickkontakt und dann hat sich Renata getraut und eine Frage gestellt.
Was ich eben verstanden habe, das heißt, willst du dich nicht zu uns hersetzen?
Aber?
Und was ich dann auch gemacht habe.
Aber das war nicht, was sie gesagt habe. Ich habe gefragt, ob du kommst oft her.
Renata hat sich gewundert, dass dieser Typ sich plötzlich einfach neben sie setzt.
Was ist das? Warum sitzt er da? Das war wirklich durch ein Missverständnis, dass wir uns wirklich kennengelernt haben.
Missverständnisse, die kommen halt auf. Vor allem dann, wenn zwei Menschen nicht die gleiche Muttersprache haben. Deshalb ist eine binationale Beziehung auch Arbeit. Was für andere selbstverständlich scheint, das muss hier angesprochen und diskutiert werden.
Es ist eine tägliche Bearbeitung, gegenseitig reden, gegenseitig erklären, die Gefühle austauschen.
Und das kann wirklich anstrengend werden. Aber, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung als Kind von Eltern aus Polen und Deutschland, es ist auch sehr bereichernd und schön. Ich habe gleich zwei Kulturen und zwei Sprachen kennengelernt. Jochen und Renata sehen das auch so. Die Beziehung bringt sie dazu, viel mehr zu reflektieren.
Eine Bereicherung, die irgendwo natürlich auch die Augen öffnet auf manche eingefahrene Interpretationsmuster, wie man die Welt auch sieht. Also es ist wirklich einfach nochmal eine andere Sichtweise.
Mit Renata spricht er Portugiesisch und hat gemerkt, erst auf Portugiesisch hat er gelernt, seine Gefühle wirklich auszudrücken.
Ganz ehrlich, so diese ganz tiefen Gefühlsthemen, mir fällt es einfacher, manche Sachen auf Portugiesisch zu sagen als auf Deutsch.
Wirklich kompliziert ist an diesen Beziehungen nur, dass sie so viel fordern. Entweder du führst jahrelang eine Fernbeziehung oder du ziehst um. Und das ist nicht einfach nur ein Umzug.
Jemand hat seine Kultur, seine Heimat aufgegeben. Das ist ein Riesenschritt, der auch im Hintergrund über diese Beziehung natürlich auch da ist. Da hängt ja die eigene Geschichte dran, da hängt die Identität dran, da hängt das Berufliche dran.
Und wenn man das weiß, dann wird auch klar, wie schmerzhaft Vorurteile sind. Zum Beispiel dieser eine Satz, du heiratest ja nur, um den deutschen Pass zu bekommen. Auch meine Eltern hatten damit zu kämpfen. Jochen und Renata Hank halten zusammen dagegen. Seit 20 Jahren verbindet sie die Liebe und die gemeinsame Musik.
Eu sei que vou te amar. Por toda minha vida eu vou te amar. Em toda esse dia eu vou te amar. Desesperadamente.
Yeah. In Ägypten sind sie die größte christliche Gemeinschaft, die Kopten. Ihre Kirche soll der Evangelist Markus höchstpersönlich vor 2000 Jahren gegründet haben. Auch in anderen orientalischen und einigen afrikanischen Ländern leben schon lange Kopten. Doch je stärker der Islamismus geworden ist, desto häufiger wurden sie diskriminiert, angegriffen und verfolgt. Nach blutigen Anschlägen sind viele ägyptische Kopten ins Ausland geflohen. Rund 10.000 leben heute in Deutschland. In Mainz-Mombach haben sie eine leerstehende, ehemals katholische Kirche übernommen. Gulo Schlenk hat die Gemeinde besucht.
Der Gottesdienst in der koptischen Gemeinde St. Kyrillus wird auf drei Sprachen abgehalten. Neben Arabisch auch auf Koptisch, das dem Griechischen ähnelt, und auf Deutsch. Auf diese Weise soll jedes Gemeindemitglied der Predigt folgen können. Die Kopten machen aus den Corona-Beschränkungen das Beste, denn die Gottesdienste werden im Internet übertragen und können von den Gläubigen zu Hause verfolgt werden, erklärt Diakon Samuel Matter.
Durch Corona hatten wir statt einer Kirche, haben wir heute in jedem Haus haben wir eine Kirche gebaut. Weil die Leute haben jeder für sich zu Hause ein kleines Altar mit Ikonen und dann haben angefangen mitzusingen. Jeder nimmt sich ein kleines Video auf und teilt das uns mit und wir zeigen das.
Der Zusammenhalt zwischen den Kopten sei riesig, so Matter. Vor dem Hintergrund, dass die Kopten in ihrer Heimat Ägypten immer noch unter Repressalien zu leiden haben, bietet der Glaube ihnen Halt und Hoffnung. Und so kommt es häufig zu erfreulichen Begegnungen zwischen alteingesessenen Mainzern und den Kopten, zum Beispiel beim Mittagstisch.
Zu uns kommen Senioren aus der Umgebung, werden bedient von jungen Menschen, wie Samer, die 21 Jahre alt. Und wenn sie kommen, die sprechen sich mit Vornamen. Hallo Olga, wie geht's dir? Und was verbindet die zwei, eine Oma, die 80 Jahre alt ist, und eine Junge aus Dorf in Ägypten, ist der Glaube.
Immer wieder, berichtet Matta, erreichten ihn Nachrichten aus Ägypten, dass dort koptische Christen von Extremisten getötet werden. Jedes Gemeindemitglied habe noch Verwandte dort. Umso wichtiger war es den Kopten hier in Mainz, ihre eigene, sichere Gemeinde aufzubauen. Das Glück, in Mainz vor Verfolgung sicher zu sein, wollen sie weitergeben.
Wir helfen verfolgter Christen aus Nahosten und wir helfen auch hier die Gesellschaft. Wir sind viel in Richtung Senioren, alten Leute unterwegs. Wir haben viele Mitglieder, die die Ausbildung in Richtung Altenpflege gemacht und die Kirche betreut das. Das ist ein Teil der Gesellschaft.
Die Gemeinde lebt von Spenden und vom Einsatz jedes einzelnen Mitglieds. Rami Faragala zum Beispiel hat sich dem koptischen Liedgut verschrieben.
Den kleinen Jugendlichen also die koptische Hymne und Gesänge auch dann beibringen, weil ich habe das seit Kindheit gelernt in meiner Heimatland in Ägypten. Und deswegen bin ich ja auch schon etwas erfahren mit diesen Hymnen. Deswegen versuche ich ja auch dann da beizutragen, zum Beispiel da vorne zu singen. Und wenn ich dann Zeit habe, dann kann ich ja auch den Kleinen etwas beibringen.
Ein Hauch von Orient also mitten in Mainz-Mombach. Die koptisch-orthodoxe Christengemeinde St. Kyrillus ist, bildlich gesprochen, ein Segen für den Stadtteil.
Kulo Schlenk hat für uns die Gemeinde besucht. Und das war SWR1 Sonntagmorgen mit Nela Fichtner. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.